Franz Molnár war das Edelexportprodukt des österreichisch-ungarischesten aller Produktionszentren des Kaffeehauses. Wo ich sitze, soll Frankreichs Sonnenkönig gesagt haben, ist die Spitze der Tafel. Wo Molnár saß, war das Kaffeehaus. Auch dann noch, als es dieses Kaffeehaus in der Wirklichkeit Wiens und Budapests gar nicht mehr gab, auch dort noch, wo es dieses Kaffeehaus niemals gegeben hatte, in New York, dem Ort des letzten Lebensjahrzehnts und dem Ort der letzten Ruhe Franz Molnárs. Es war so viel Kaffeehaus in ihn eingegangen, so viel durchlesene Nachmittage, so viel durchschriebene und durchdiskutierte Nächte, dass er vom Kaffeehaus innerlich gebräunt war, wie ein Skilehrer es äußerlich von der Sonne ist. In ihm war er lebendig geblieben, der Virus der geistigen Anregung, der nur in Rauch und Mokkadampf sich züchten ließ. In ihm wirkte es noch, das heilsame Fieber, das vom hitzigen Umschlag der Diskussion erregt wurde, am besten unter Zuhilfenahme von essigsaurem Ton. Er wusste um die Magie des letzten Tisches, wenn von allen anderen schon die umgekehrten Sessel aufwärts ragten, wie kahles Knieholz jenseits der Vegetationsgrenze. Und sein Tisch war dann auch der letzte, an dem in der Emigration wehmütiger Rückblick gehalten wurde aufs Unwiederbringliche und das Kaffeehaus erkannt wurde als dieses unwiederbringlichen zentrale Stätte, als platonischer Ort, als Boden trächtiger Zusammenstöße, als der Schauplatz, kurzum, dem im vorletzten Akt des europäischen Dramas ungefähr die gleiche Rolle zukäme wie dem Schlachtfeld bei Shakespeare. Ein anderer Teil des Kaffeehauses, Getümmel. So müsste die dazugehörige Regiebemerkung lauten, wenn Molnár das Stück geschrieben hätte. Und das ist, richtig besehen, fast schon eine richtige Molnár-Anekdote. Mit diesen Anekdoten, die noch nicht einmal zahlenmäßig erfasst sind, hat es eine absonderliche Bewandtnis. Die meisten Shaw-Anekdoten stammen von Tristan Bernard, die meisten Bernard-Anekdoten stammen von Sacha Guitry und in Wahrheit stammen die meisten Shaw-, Bernard- oder Guitry-Anekdoten von keinem dieser drei, sondern sie wurden ihnen von Witzbolden minderen Ranges zugeschrieben. Hingegen stammen die meisten Molnár-Anekdoten wirklich von Molnár. Er hat, als er einmal als Zeuge zu einer vormittägigen Gerichtsverhandlung erscheinen musste und als seine Freunde es unter unendlichen Mühen fertig bekamen, den Nachtvogel und Tagschläfer schon zu früher Morgenstunde auf die Straße zu lotsen, er hat da wirklich auf die vielen einherhastenden Menschen gedeutet und verblüfft gefragt, lauter Zeugen? Er hat, als seine im Groll von ihm geschiedene Ex-Gattin Shari Fedak sich in Amerika als Shari Fedak Molnár lancierte, wirklich Berichtigungen an die amerikanische Presse verschickt. Die augenblicklich in Amerika gastierende Schauspielerin Shari Fedak Molnár ist nicht meine Mutter. Er fand von einem nach längerer Pause erfolgten Besuch in Budapest zurückgekehrt, für die dort vorliegende Wirtschaftslage, die wirklich aufschlussreiche Formel, in ganz Budapest sind noch 2000 Bänke und die gibt jede Nacht wer anderer aus. Und weil zwei Generationen von Stückeschreibern und Feuilletonisten, von Kritikern und Kabarettiers bei ihm in die Schule gegangen waren, ehe sie mit oder ohne Reifezeugnis von Wien und Budapest aus ihren Weg und ihren Aufstieg nahmen nach Berlin und Paris und London, auf den Broadway und nach Hollywood, so trugen auch noch die apokryphen Molnár-Anekdoten die Marke seiner Originalität und seines Charakters. Sie wären nicht entstanden ohne ihn, ohne die sublimierte Schärfe seiner Beobachtungen, ohne die Flankenstrategie, mit der er Menschen und Situationen erfasste, ohne den Röntgenblick, den er für ihre Schwächen und Fragwürdigkeiten besaß. Die Prägnanz seiner Definitionen, die Zielsicherheit, mit der er aus unvermuteter Richtung ins Schwarze traf, grenzte bisweilen ans Unheimliche. Von einem Journalisten, der mit der Wahrheit besonders wüst und willkürlich umsprang, sagte er, ein unverlässlicher Mensch. Er lügt so, dass nicht einmal das Gegenteil wahr ist. Als er mal in New York die Rede auf einen nach Europa zurückgekehrten Kollegen kam, der seine Dünkelhaftigkeit und Arroganz unter den bescheideneren Lebensverhältnissen der Emigration abgelegt zu haben schien und dem man zugutehalten wollte, dass er sich in der Emigration gebessert hätte, widersprach Molnar, er hat sich nicht gebessert, er hat nur geschwiegen. Und einem anderen, der sich immer nur in der von ihm allerdings meisterhaft beherrschten kleinen Form äußerte, in Feuilletons und Aphorismen und scharf geschliffenen Glossen, und der trotz Molnars energischem Zuspruch sich nicht dazu verstehen mochte, sein Talent an größeren Aufgaben zu erproben, sagte Molnar einmal am Schluss einer solchen Debatte, »Also gut, dann bist du eben Weltmeister im Schnelllaufen über 1 Meter.« Er sprach das sehr gewählte, ein wenig altmodische Deutsch, das dem ungarischen Bürgertum der einstigen Monarchie eigen war, und sprach es mit dem leisen Singsang, der von der Tonfärbung seiner Muttersprache herkam. Auf die Beherrschung anderer Fremdsprachen legte er keinen Wert oder tat doch so. Ich habe nicht den Ehrgeiz, mit Oberkellnern und Hochstaplern zu konkurrieren. In Wahrheit war sein Französisch nahezu perfekt, sein Italienisch durchaus passabel, und ich bin niemals den Verdacht losgeworden, dass auch sein Englisch wesentlich besser war, als er es merken ließ. Offenbar wollte er sich auf diese bockige Art gegen die Zwangslage seines amerikanischen Exils zur Wehr setzen, denn er fühlte sich nicht wohl in Amerika, wenngleich er auch dort ein hochberühmter und erfolgreicher Mann war. In seinem Freundeskreis befand sich kein einziger Amerikaner. Ob das wirklich nur an den Sprachschwierigkeiten lag, auf die er sich immer wieder berief? Er brachte jedenfalls auch diese Hemmung, die eine der schmerzlichsten Erfahrungen unserer Emigrationszeit war, auf die denkbar schlüssigste Formel. Wir unterhielten uns einmal darüber, dass man sich in einer fremden Sprache nur unfrei ausdrücken kann und im Zweifelsfall lieber das sagt, was man richtig und einwandfrei zu sagen hofft, als das, was man eigentlich sagen will. Molnar nickte bestätigend. »Es ist sehr traurig«, resümierte er. »Ich habe oft mitten im Satz meine Weltanschauung ändern müssen.« Manchmal wieder bemühte er sich, der amerikanischen Lebensform die guten Seiten abzugewinnen. Auch das besorgte er auf grotesk überspitzte und eben darum überzeugende Art. »Schauen Sie, lieber Freund«, hob er im bedächtig melodischen Tonfall zu erklären an, »es ist doch eigentlich sehr schön hier. Um 8:30 stehe ich auf, gehe ins Badezimmer, nehme eine Dusche oder ein Bad, heiß, warm oder lau, alles funktioniert elektrisch, viel besser und viel bequemer als in Europa. Dann kommt das Frühstück, Tomatensaft, Orangensaft oder sonst etwas, was wir in Europa nicht hatten, ausgezeichneter Kaffee, frische Eier direkt von der Hühnerfarm, schmeckt alles wunderbar. Dazu lese ich die New York Times, beste Zeitung der Welt. So wird es langsam 11. Und was da noch passiert, spielt schon keine Rolle mehr. In den 5 Jahren von 1945 bis 1950, in denen ich sein New Yorker Exil teilte, wohnten wir nur wenige Minuten voneinander entfernt, und es ergab sich fast von selbst, dass wir regelmäßig zusammenkamen, dass ich ihn auf seinen Spaziergängen begleitete oder eine Mahlzeit mit ihm einnahm. Er hatte seine eigenen, sehr persönlichen Verkehrsregeln aufgestellt, die er sorgfältig beobachtete. Die Straße überquerte er grundsätzlich nur bei rotem Licht, weil man da, wie er herausgefunden hatte, wenigstens nur nach rechts und links schauen muss. Aber wenn man bei grünem Licht geht, wird man in der Kurve von hinten überfahren. Dass er mit seinem bedächtigen Spaziergängertempo im Hasten und Jagen ringsum einen zu Zusammenstößen geradezu herausfordernden Fremdkörper bildete, focht ihn nicht an. Hingegen verbitterte es ihn ganz außerordentlich, dass die Leute, die in ihn hineinrannten, sich nachher nicht einmal entschuldigten. Mit der Zeit entwickelte er einen 6. Sinn für die im Rücken herannahenden Rempler und eine eigene Strategie, um ihnen zu begegnen. »Passen Sie auf, lieber Freund, die Leute haben keine Manieren. Wenn sie einem auf die Füße steigen, laufen sie weiter, als ob nichts geschehen wäre. Da muss man ihnen vorher den Ellbogen in die Magengrube rennen, dann erschrecken sie und entschuldigen sich.« dass er damit zugleich das außenpolitische Verhalten der Amerikaner auf eine Formel gebracht hatte, ahnte er damals noch nicht. Von den Erleichterungen im Reiseverkehr mit Europa, die nach dem Krieg eintraten, wollte er zunächst nichts hören, und die ersten Kartengrüße, die seine wagemutigen Kollegen ihm von Besuchen in der alten Heimat schickten, schob er angewidert beiseite. Wie gefällt Ihnen das? Abschaum schreibt Ansichtskarten. Allmählich aber begann es an ihm zu nagen. Er erwog eine Reise nach Paris, die einzige Stadt, wo man in einem Café nur um Schreibzeug bitten muss, und schon wird man mit Maître tituliert. Dann verwarf er Paris zugunsten Italiens, und zwar einer italienischen Hafenstadt. Auch davon kam er bald wieder ab. Die Verhältnisse in Europa waren ihm zu unsicher. Aber doch nicht so unsicher, dass man Angst haben müsste, Herr Molnar. Sie verstehen mich nicht, lieber Freund. Ich bin ein älterer Mensch und ein wenig nervös. Ich möchte ganz sicher sein, dass ich im Notfall sofort wegkomme. Das heißt, dass ich in einer Hafenstadt bleiben muss. Und zur Beruhigung meiner Nerven wohne ich natürlich in einem Hotel mit Aussicht auf den Hafen, wo das amerikanische Kriegsschiff liegt. Sogar am Abend, wenn ich schon zu Bett gegangen bin und das Licht ausgelöscht habe, möchte ich mich noch einmal überzeugen, dass alles in Ordnung ist. Was tue ich? Stehe auf und laufe zum Fenster, um hinauszuschauen, barfuß, im Nachthemd. Wenn ich das ein paar Mal mache, habe ich die schönste Lungenentzündung. Soll ich vielleicht nach Europa fahren, damit ich in irgendeinem dreckigen Hafenhotel krepiere, fällt mir gar nicht ein. Es war ihm auch niemals eingefallen, nach Hollywood zu gehen. Er als Einziger wahrte diese Standfestigkeit selbst den lockendsten Angeboten gegenüber. Er hatte sich ausgerechnet, dass die finanzielle Lockung sich auf die Dauer in ein Verlustgeschäft verwandeln würde, und auch das wusste er mit einer gleichnishaften Geschichte zu begründen. Sie stammte noch aus jener Zeit, da er alljährlich ein paar Sommerwochen in Karlsbad verbracht hatte. Da gibt es doch sehr viele schöne Geschäfte, wie Sie wissen. Und da stehe ich einmal vor der Auslage von so einem schönen Geschäft, und neben mir steht eine ungarische Mutter mit ihrer Tochter, sehr dicke Tochter. Und ich merke, wie die Mutter der sehr dicken Tochter etwas ins Ohr flüstert und dabei unauffällig auf mich deutet. Und plötzlich dreht sich die dicke Tochter nach mir um und sagt laut und enttäuscht: »Der, den sehe ich doch jeden Tag.« Und deshalb, lieber Freund, gehe ich nicht nach Hollywood. Den gleichen kritischen Blick, mit dem Molnar seine Umwelt betrachtete, besaß und betätigte er auch für seine eigenen Schwächen. Er hielt vor sich selbst so wenig inne wie vor den anderen, als wollte er ihnen zeigen, wie sie es zu machen hätten, und sie zugleich in ihre Schranken verweisen. Wenn schon jemand auf Molnars Kosten witzig wird, dann doch am besten Molnar selbst. Als ihm während einer längeren Abwesenheit aus Budapest zugetragen wurde, dass die Freundin, die er dort zurückgelassen hatte, ihn mit Kreti und Preti hinterginge, replizierte er sieghaft: »Ja, aber umsonst, für Geld, nur mit mir.« Diese Selbstironie kam ihm in seinen Liebesbeziehungen überhaupt sehr zustatten, vor allem um seine Eifersucht zu tarnen, die er sich und seiner Umgebung niemals eingestanden hätte. Indessen das Eingeständnis der Eitelkeit, die ihr zugrunde lag, schon wieder zu den von ihm geübten Übertreibungen gehörte. Er hatte, so hieß das zu seiner Zeit, in der man ja auch noch Ausdrücke wie Weiberheld und flatterhaft gebrauchte, er hatte Glück bei den Frauen, ohne sein Glück jemals zu überschätzen oder es gar für beständig zu halten. Da er seinerseits alles eher als beständig war, setzte er bei den Frauen, mit denen er es zu tun bekam, automatisch und meistens mit Recht das Gleiche voraus, auch bei seinen Ehefrauen, deren es insgesamt 3 gegeben hat. Um welche von den 3 sich im Folgenden handelt, ist unwesentlich. Jedenfalls verdächtigte er sie einer theoretisch unerlaubten Beziehung zu einem Budapester Journalisten, den wir Pataki nennen wollen, und stellte sie gelegentlich auf Proben wie diese, die in Form eines unvermuteten Telefonanrufs erfolgte. »Pataki ist bei dir«, säuselte er mit sanfter Bestimmtheit in den Hörer. »Wie kommst du darauf? Sei nicht albern«, klang es unmutig zurück. »Pataki ist nicht bei dir?« »Nein.« »Wirklich nicht?« »Natürlich nicht.« »Also dann sag jetzt bitte laut und deutlich, Pataki hat Schweißfüße und stinkt aus dem Mund.« »So etwas Blödes sag ich nicht. Tu mir den Gefallen und sag's. Ich denke nicht daran.« »Pataki ist bei dir«, resümierte Molnar in unverändert sanftem Tonfall und legte den Hörer auf. Übrigens war Pataki sowohl mit Molnar wie mit dessen damaliger Gattin von Kindesbeinen an befreundet und genoss dementsprechende Vergünstigungen, durfte nach Belieben kommen und gehen, ließ sich dann und wann einen Imbiss servieren oder machte von der reichhaltigen Bibliothek Gebrauch und war bei einer solchen Gelegenheit über der Lektüre eines Buches eingenickt, als Molnar nach Hause kam und das Bibliothekszimmer betrat. Pataki schrak empor und glotzte verlegen. »Warum fährst du allein auseinander?«, fragte Molnar. Spätestens von diesem Tag an wusste Pataki, dass Molnar im Bilde war. Seiner dritten Gattin, der zauberhaften 1974 in New York verstorbenen Schauspielerin Lili Darwash, verdanke ich eine kleine Geschichte, in der Molnar selbst nur passiv auftritt, die aber um ihres Aussagewertes willen verbucht werden muss. Sie hat sich in der Budapester Wohnung des Ehepaars zugetragen und ihre Heldin ist ein neu aufgenommenes Stubenmädchen, dem von der Hausfrau sofort eingeschärft wurde, sich in einem bestimmten Teil der Wohnung und besonders in der Nähe eines bestimmten Zimmers nur ja recht leise zu verhalten. In diesem Zimmer arbeite Herr Molnar und Herr Molnar vertrage keinen Lärm. »Gnädige Frau«, sagte am nächsten Tag das Stubenmädchen und senkte schuldbewusst die Augen, »bitte verzeihen Sie, ich habe irrtümlich die Tür zum Zimmer von Herrn Molnar aufgemacht. Herr Molnar arbeitet nicht. Herr Molnar sitzt am Schreibtisch.« Nicht nur den Frauen, auch Verlegern und Theaterdirektoren gegenüber hegte er unerschütterliches Misstrauen, zumal wo es um Abrechnungen ging. Unter den vielen dafür vorliegenden Beweisen ist der folgende nach beiden Richtungen hin ergiebig. Georg Marton, Inhaber des gleichnamigen international angesehenen Bühnenverlags und nicht nur ein tüchtiger Geschäftsmann, sondern weitaus witziger als die meisten seiner Autoren, hatte die Filmrechte des Lustspiels »Der Schwan« nach Hollywood verkauft und kam zu Molnar, um ihm den unterschriftsfertigen Vertrag vorzulegen, einen jener nur in Amerika beheimateten, erschreckend umfangreichen Verträge, die jede erdenkliche Eventualität bis ins kleinste erdenkliche Detail berücksichtigen und die noch kein Mensch, Rechtsanwälte ausgenommen, jemals gelesen hat. »Unterschreiben Sie nie einen amerikanischen Vertrag«, lautete eine Warnung, die Molnar leider überflüssigerweise viel später einmal an mich richtete. »Irgendwo im Text, niemand weiß wo, steht ein kleingedruckter Absatz, dieser Vertrag ist ungültig und dagegen sind Sie wehrlos.« Zum Zeitpunkt des Schwanverkaufs in den späten 20er Jahren war Molnar der englischen Sprache in keiner Weise kundig, sehr wohl jedoch der von Theaterverlegern geübten Praktiken. Er schlug die letzte Seite des Vertrags auf, warf einen Blick auf die zum Abschluss angegebene Summe und schob das Konvolut zu Marton hinüber. »Jury«, sagte er, »du bist doch auf das Geld genauso scharf wie ich. Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder ich schreibe mich in die Berlitz School ein und lerne so lange Englisch, bis ich diesen Vertrag verstehe. Das kann 1 bis 2 Jahre dauern. Oder, Jury, du zahlst mir das Doppelte von dem, was da unten steht, und ich unterschreibe sofort.« Jury zahlte. Wer sich Molnars Unmut zugezogen hatte, sei es aus noch so geringfügigem Anlass, als noch so unbeabsichtigt, musste auf Schlimmes gefasst sein. Geringfügigkeit und mangelnde Absicht schützten auch seinen großen Freund Max Reinhardt nicht, der ihm herzlich zugetan war und ihn nicht nur als meisterlichen Beherrscher des Bühnenhandwerks schätzte. Aber das Gulasch, das an jenem Abend auf Schloss Leopoldskron serviert wurde, war flachsig. Oder vielleicht hatte nur Molnar eine flachsige Portion erwischt. Außerdem kümmerte man sich nicht so um ihn, wie es ihm gebührte. Kurzum, er ging verfrüht und verärgert ab. Dabei handelte es sich um einen ganz besonderen Gala-Empfang, veranstaltet zu Ehren Jack Warners, des Chefs der Hollywooder Filmfirma, mit der Reinhardt damals wegen der Verfilmung des Sommernachtstraums unterhandelte. Und natürlich lag ihm daran, dem Filmgewaltigen durch eine möglichst große Anzahl europäischer Prominenz zu imponieren. Das alles wusste auch Molnar, und das war es, warum er in der Halle des Salzburger Hotels, in dem er und Jack Warner wohnten, die Heimkunft des Ehrengastes abwartete. »Oh, Mr. Molnar«, in sichtlich gehobener Stimmung trat Jack Warner auf ihn zu, »habe ich Sie nicht auf der Party in Leopoldskron gesehen?« »Allerdings, aber ich bin früher weggegangen.« »So, warum denn? Es war doch ein wundervoller Abend. Und was für interessante Persönlichkeiten Professor Reinhardt eingeladen hatte.« »Eben, das ist es ja.« »Wieso, was meinen Sie?« »Solche Sachen hat er doch nicht notwendig.« Molnars dramaturgische Gerissenheit steigerte die Neugier seines Gesprächspartners immer mehr. »Ich verstehe Sie nicht«, drängte Jack Warner. »Was hat er nicht notwendig?« »Dass er für eine Party ein paar Statisten vom Landestheater als Erzherzöge und Bischöfe verkleidet und den Gästen einreden will, dass wirklich lauter prominente Leute zu ihm kommen.« Die Verhandlungen über die Verfilmung des Sommernachtstraums wären damals beinahe gescheitert. Er hing am Leben, am Wohlleben, an sich selbst, und da er weder willens noch in der Lage war, das zu verheimlichen, strich er es lieber gleich heraus, gab sich egoistischer und geiziger, als er es in Wirklichkeit war, und nahm, um den Überschuss zu aplanieren, auch hier wieder Zuflucht zu seiner Selbstironie. Die Zeitungsleute, die ihn vor einer als stürmisch avisierten Überfahrt nach Amerika beziehungsvoll fragten, ob er denn gar nicht um sein Leben bange und was er zu tun gedächte im immerhin möglichen Fall einer Schiffskatastrophe, wusste er nachdrücklich zu beruhigen. »Machen Sie sich keine Sorgen um mich. Wenn Sie in den Augenzeugen berichten, etwas von einem vornehmen, weißhaarigen Gentleman lesen, der rücksichtslos über Frauen und Kinder weggetrampelt ist, um ins Rettungsboot zu kommen, das war ich.« Dem Freund, der ihn missmutig in der Halle seines New Yorker Hotels sitzen sah, es war etwa 2 Jahre nach Kriegsschluss, und die Verhältnisse begannen sich langsam zu normalisieren, gab er auf die besorgte Erkundung nach dem Grund seiner Übellaune seufzend zur Antwort: »Wissen Sie nicht, was geschehen ist? Man kann wieder Geld nach Budapest schicken.« Und fügte nach einer melancholischen Pause hinzu: »Und jetzt kommt das fürchterlichste Wort, das es überhaupt gibt. Monatlich.« Als es vor meiner Rückkehr nach Europa zum Abschiednehmen kam, war ich darauf gefasst, von Molnar getadelt zu werden, aber der Tadel erfolgte aus einem ganz anderen Grund, nämlich aus seiner Abneigung gegen das Fliegen. »Fliegen«, so hatte er einmal gesagt, »fliegen werde ich erst dann, wenn man dem Piloten beim Aussteigen ein Trinkgeld gibt. Solange der Pilot ein Held ist, fliege ich nicht.« Und pünktlich quittierte er mein Geständnis, dass ich die Reise im Flugzeug anträte, mit einer missbilligenden Grimasse. »Diese Flugzeuge, sie betrügen einen um das Beste. Bei einem Zugsunglück oder einem Schiffsunglück steht nachher immer so schön in der Zeitung: Bericht eines Augenzeugen. Habe ich noch nie gelesen nach einem Flugzeugunglück.« Mit diesen Worten im Ohr verließ ich Franz Molnar und verließ sein Hotel, das berühmte Plaza, wo er im 8. Stockwerk ein nicht eben repräsentables Apartment bewohnte. Merken Sie sich, lieber Freund, immer das billigste Zimmer im teuersten Hotel nehmen. Und wo sich kurz zuvor eine für ihn besonders typische Geschichte zugetragen hatte. Während der letzten Jahre hatte er an jedem Donnerstag die wenigen Freunde empfangen, die er noch um sich duldete, in streng bemessener, unveränderlicher Anzahl, und alle waren sich der Verpflichtungen, die ihre Sonderstellung ihnen auferlegte, wohl bewusst. Dennoch geschah es eines Abends, dass einer von ihnen, der intimsten einer, sich überwand und Anlauf nahm und sprach: »Ferry, hör mir bitte gut zu und sei vernünftig. Es lebt in New York ein Mann namens Samuel Kornstreicher aus Budapest. Er ist in deinem Alter und er hat deine Laufbahn von Anfang an mit dem größten Respekt und der größten Verehrung verfolgt. Er kann alles auswendig, was du je geschrieben hast, einschließlich deiner Kriegsberichte aus dem Ersten Weltkrieg. Und es war seit je seine größte Sehnsucht, dich persönlich kennenzulernen. In Budapest hat er sich natürlich nicht in deine Nähe getraut, aber jetzt in der Emigration, die unser aller gemeinsames Schicksal ist, hofft er, dass sein Wunsch ihm endlich in Erfüllung gehen wird. Ferry, er sitzt unten in der Halle. Darf ich ihn für ein paar Minuten heraufbringen?« Bange, erwartungsvolle Stille entstand. Molnar blickte langsam in die Runde, von einem zum anderen, dann schüttelte er den Kopf. »Nein«, entschied er, fest und bedauernd zugleich, »es geht nicht. Du weißt, dass ich keinen Zuwachs mehr vertrage. Aber wenn ich euch so anschaue, der eine hustet, der andere kann nicht mehr richtig essen, der dritte hat schon einen ganz blassen Teint. Weißt du was? Geh hinunter zum Herrn Kornstreicher und sag ihm, so wie einer stirbt, kann er heraufkommen.« Herrn Kornstreichers Sehnsucht ist unerfüllt geblieben. Bald darauf starb Molnar selbst, der letzte große Boulevardier, der letzte, der sich vom Kaffeehaus her an die Welt gewandt hatte und dessen Weltgewandtheit kein mühsam überwundenes Provinzlertum war, sondern ein organischer Bestandteil seines Werks und seines Wesens. Der letzte, dessen verborgener Herzschlag noch vom Rhythmus einer untergegangenen europäischen Eleganz gespeist war. Der letzte aus einer Zeit, die sich's noch leisten konnte, Originale hervorzubringen und in der die Originale sich's noch leisten konnten, es zu bleiben.